aus fernen Landen geschickt, nämlich aus dem Wittgensteiner Land. Ja, 3-4 Stunden Anreise mit Eselkarren und was alles dazugehört. Und dann ist er endlich hier angekommen. Also, seien Sie sich getrost, es wird ein richtig schöner Abend. Schön, ja. Falsche Wortwahl. Aber was wirklich schön ist, ist das Programm für dieses Jahr. Wenn Sie noch keine Gelegenheit hatten im Foyer, da liegen die wunderbaren Programmhefte für dieses Jahr aus. Gucken Sie rein, kommen Sie vorbei. Gerade, auch wenn es jetzt vielleicht nicht zum Thema heute passt, wir haben eine wunderschöne Impro-Theater-Comedy-Show. Gut Leute, die ist, glaube ich, in 2-3 Wochen hier zu Gast. Kommen Sie unbedingt vorbei, es lohnt sich. So, und nun mache ich die Bühne frei für den Live-Podcast Blutrausch.
Da werde ich ja direkt ganz verlegen bei dem Empfang. Vielen lieben Dank. Danke Martin für die Anmoderation. Steffen kommt natürlich nicht aus dem Wittgensteiner Land. Der ist noch viel exotischer unterwegs. Der kommt aus Lüdenscheid, der gute Mann.
Als ich das gerade gehört habe, habe ich mich gefragt. Ich weiß gar nicht, wo das Wittgensteiner Land ist. Kenne ich gar nicht.
Das ist so der Appendix vom Siegerland. Siegerland, Wittgenstein, das gehört so zusammen. Aber es ist ganz schön. Es ist genauso ländlich wie das Sauerland, aber es ist schöner natürlich.
Okay, ich habe heute Morgen lange überlegt, ob ich irgendwelche Sauerland-Siegerland-Vergleiche bringe und habe darauf verzichtet.
Also da könnt ihr ja auch nur verlieren, auf jeden Fall. Der ein oder andere, der uns zuhört, der kennt Steffen natürlich aus diversen Folgen, unser Sauerland-Korrespondent. Und ja, ich habe ihn eigentlich nur hier hingeholt, weil ich einfach wollte, dass mehr Bart auf der Bühne ist als sonst. Und das ist uns eindeutig gelungen. Aber ich werde wahrscheinlich heute Abend 1-2 Mal so ehrfurchtsvoll innehalten, wenn ich das da sehe, weil ich kann da ja echt nicht mithalten, aber naja.
Ja, als wir heute Nachmittag hier saßen, hast du gesagt, es wäre meine Kernkompetenz. Also ich hoffe, dass es vielleicht noch den einen oder anderen Grund gab, mich einzuladen. Aber ich freue mich auf jeden Fall, hier zu sein.
Ja, aber haarig sein kannst du auf jeden Fall. Wie gesagt, ja. Daniel und ich, wir haben diesen Deal nächstes Jahr Türkei. Er lässt sich die Haare machen, ich lasse mir den Bart machen. Entschuldigt bitte, dass ich die Mütze trage. Das ist eigentlich unhöflich, aber ich bin die Woche nicht zum Friseur gekommen und das will ich euch nun wirklich nicht antun.
Ja, ich habe keine Haare mehr am Kopf. Also von daher.
Ja, kurz zum Ablauf. Ich habe 2 Fälle mitgebracht. Das wurde sich so gewünscht vom Veranstalter. Und wenn wir 2 Fälle machen, dann machen wir das in der Regel so, dass wir einen abgeschlossenen präsentieren und einen Cold Case, weil ja, Cold Cases sind ja teilweise verhasst bei der Zuhörerschaft. Ich weiß nicht, wie viele von euch jetzt dazugehören und das nicht so cool finden. Wir fangen mit dem abgeschlossenen Fall an und ja, dann, wenn ihr möchtet, kann der Steffen nachher mit seinem schnurlosen Mikrofon Wunder der Technik rumgehen und auch so ein paar Stimmen von euch einfangen, wenn der ein oder andere irgendwie Lust hat, was zu sagen zu den Fällen.
Ja, das kriegen wir hin.
Man beachte meine hochprofessionelle Vorbereitung. Mein iPad ist kaputt, also habe ich auf DIN A4-Zettel geschrieben und habe das dann wie so Karteikarten zugeschnitten eben hinter der Bühne.
Ich habe gerade im Warteraum überlegt, ob ich davon ein Foto mache. Aber
ja, also man merkt schon, wir sind eiskalte Profis, die hier am Werk sind.
Also er hing da an so einer Balustrade mit so einem 30 cm langen Küchenmesser und hat dann irgendwie diese Zettel zerschnitten. Und
ja. Ja, es gab aber keine Unfälle, es ist kein Blut geflossen, sind nur die Zettel zubereitet worden. Blutfließen wird allerdings während dem Verlauf dieses Abends schon ein bisschen. Ich habe allerdings darauf geachtet, dass es nicht zu brutal wird. Auch das wünschen sich die Veranstalter meistens. Also irgendwelche, weiß ich nicht, Hautabzieh, 5-mal geköpften Leute, die wird es ja heute nicht geben. Schade, oder?
Ja.
Ja, nun. Da gehen schon die ersten. Möchtest du noch irgendwas loswerden, bevor wir starten? Oder?
Ja, also als ich heute Morgen im Bad stand, habe ich gedacht, wenn mir jemand vor, keine Ahnung, 15, 20 Jahren gesagt hätte, dass wir beide mal zusammen auf der Bühne stehen, ne, sitzen, hätte ich gesagt, ja, weiß nicht, wie bei der Theatergruppe der JVA Schwerte oder so, das hätte ich mir vorstellen können, aber ja. Ja, also ansonsten, du hast mir gesagt, wir machen das wie immer. Also deswegen, ich sitze hier, du sorgst für die Unterhaltung. Ich versuche, Daniel würdig zu ersetzen, was eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist.
Geht überhaupt nicht.
Der große Unterschied zwischen Daniel und mir ist nämlich auch, dass Daniel relativ clever ist. Ne? Also falls ihr euch Karten gekauft habt und gedacht habt, so ja, ich lasse mich heute Abend mal irgendwie ein bisschen unterhalten oder so, möglicherweise funktioniert das nicht. Ne? Weil Burbach, ich brauche euch vielleicht. Das heißt, wenn an der einen oder anderen Stelle ihr merkt, da stimmt doch irgendwas nicht oder da habe ich noch mal eine Nachfrage. Ich weiß, mal traut sich am Ende eh keiner, ne? Aber ihr könntet ja reinrufen und dann würde ich galant runterkommen.
Galant,
ja. Und dann mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Also
was ich schon mal gut finde, dass du gar kein Lampenfieber hast. Du bist ja gefühlt hier noch entspannter als ich. Du bist ja, also das ist, finde ich, gut, richtig gut.
Ja.
Da ist mir gerade ein Stein vom Herzen gefallen. Ich habe nämlich heute Nacht geträumt, dass das ganz furchtbar wird. Aber, nee, aber du hast gerade gesagt, du hättest dir vor 15, 20 Jahren nicht träumen lassen. Ich hätte mir vor vier Jahren, als wir mit dem Podcast angefangen haben, auch niemals träumen lassen, dass wir mal live irgendwo sitzen und dass Menschen tatsächlich für uns irgendwo hinkommen. Und hoffentlich die meisten zwanglos hier sind und nicht irgendwie mit vorgehaltener Pistole hergeschafft wurden. Naja, wollen wir einsteigen?
Ja, leg los.
Ich möchte einsteigen mit einem Zitat, das die Mörderin im ersten Fall nach ihrer Verhaftung gesagt hat. Und ich möchte, dass ihr da alle vielleicht mal ein bisschen drüber nachdenkt. Und ich will nachher hören, was du dazu zu sagen hast. Und zwar sagte diese Frau, alle Menschen sind Mörder. Bloß haben manche noch nicht zu morden angefangen. Die meisten tun es nie. Es bedeutet nichts, wenn jemand unbescholten ist. Ich war es auch, dann habe ich zwei Männer getötet. Erste Gedanken dazu? Jeder Mensch ist ein Mörder. Wie siehst du diese These?
Nee, kann natürlich, also gefühlt kann jeder zum Mörder werden unter bestimmten Umständen, das glaube ich schon.
Denke ich auch, ja.
Aber an sich ist das ja Blödsinn. Also ist ja nicht jeder, also zu sagen, jeder Mensch ist ein Mörder, das ist ja eher Quatsch.
Ich glaube auch, dass das dem einen oder anderen von der Persönlichkeitsstruktur her näher steht als dem manch anderen. Und diese Person, von der wir heute sprechen, die ist, glaube ich, so gestrickt, dass die auf jeden Fall zur Mörderin geworden wäre. Wir sprechen von Estibaliz Carranza, der sogenannten Ice Lady. Das war ihr damals auch sehr wichtig im Prozess in Wien, diese Marke Ice Lady irgendwie zu bedienen. Also sie wollte auch so genannt werden. Sie hat auch sich große Gedanken darum gemacht, dass die Presse sie dann immer so darstellt, weil sie auch schon an so Sachen gedacht hat, wie ja, wenn ich mal ein Buch schreibe, wenn Netflix mich mal, also Netflix gab es damals noch nicht, aber wenn das mal verfilmt wird, mein Leben und so. Sie hat das schon sehr geschäftstüchtig gedacht. Mhm. Die Gute wird 1978 in Mexico City geboren. Da sie aber Tochter einer spanischen Mutter ist, geht es dann relativ schnell nach Spanien. Das ist natürlich ein sichereres Land als Mexiko und auch eins, was wirtschaftlich irgendwie ein bisschen besser dasteht, wo man bessere Perspektiven hat. Und so wächst sie eigentlich so, seit sie fünf ist, in Barcelona auf, einer der schönsten Städte Europas auf jeden Fall. Da haben wir sie. Also auch jemand, der sich durchaus in Szene gesetzt hat, immer auch im Prozess darauf geachtet hat, besonders gut auszusehen und eigentlich nicht unbedingt damit, ja, sie war nicht unbedingt traurig, ins Gefängnis zu kommen, sondern dass das Gefängnis ihrer Schönheit nicht unbedingt zuträglich ist. Das hat sie, glaube ich, mehr mitgenommen als das Gefängnis an sich. Ja.
Du hast meine Neugierde.
Ja, wie gesagt, sie wächst in Barcelona auf. Da hat sie eigentlich ein relativ unspektakuläres Leben. Von der Kindheit weiß man nicht viel, außer dass sie da schon, eher ich-bezogener Mensch war und eher Probleme hatte, mit irgendwelchen Zurückweisungen und Einschränkungen umzugehen. Aber so in den 80er Jahren, da hat man das noch nicht irgendwie diagnostiziert. Da gab es noch nicht solche Begriffe wie, weiß ich, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung oder so. Da war das Kind dann halt einfach irgendwie unerzogen oder ein Wildfang. So, und so wird sie halt auch als jemand beschrieben, der ja sehr, sehr durchsetzungsstark ist und wie gesagt sehr, sehr ich-bezogen und nicht so viel Wert darauf legt, was so die Umwelt denkt oder tut oder wie es den Leuten um ihr rum so geht. Mhm. Wie das dann zu diesem Charakter passt, ne? Ich-bezogene Arschloch-Mentalität, studiert sie dann BWL. Ja? Nein, sorry. Gibt's BWLer unter uns? Das war nicht so gemeint. aber sie merkt dann relativ schnell, so als junge Frau, dass in Spanien auch wirtschaftlich nicht viel zu holen ist. Also ich weiß nicht, ob das bewusst ist. Spanien hat eine sehr, sehr hohe Quote an Arbeitslosigkeit unter jungen Menschen. Mhm. Und so zieht sie in den frühen 2000ern nach Deutschland zuerst. Und daran scheitert dann auch ihre erste Beziehung. Der Partner, der möchte nicht mitziehen nach Deutschland, der findet Barcelona schöner als Wanne Eickel. Ich habe keine Ahnung, wohin sie gezogen ist, aber ich sage jetzt einfach mal bewusst irgendwie, was nicht so schön ist.
Ja, es ist ein knappes Duell zwischen Wanne Eickel und Barcelona, aber ja. Leichter Punktsieg für Barcelona.
Aber nur ganz minimal.
Ja, aber jetzt pass mal auf. Das heißt, die ist in Mexiko geboren, irgendwann nach Spanien umgesiedelt.
Ja, so mit 4 Jahren, so 82 nach Spanien. Ja.
In Deutschland, hat sie in Deutschland studiert oder in Spanien?
Nee, in Barcelona fertig studiert.
Ach so.
Und dann frühe 2000er.
Ja, gut. Ich meine, bislang ist das ja so, wo man denkt, gut, kann man so machen.
Durchaus kann man das so machen. Ne? Und ja, wie gesagt, daran scheitert dann die erste Beziehung. Aber das ist ja eigentlich auch jetzt alltäglich, dass man sich so im Laufe des Erwachsenwerdens, der abgeschlossenen Ausbildung so auseinanderlebt und der Partner vielleicht nicht unbedingt den gleichen Weg geht wie man selber. Mhm. Aber das ist schon wieder so eine Zurückweisung, mit der sie nicht umgehen kann. Der Partner, der möchte nicht mit nach Deutschland. Sie nimmt das sehr persönlich und sie entwickelt erste Mordgedanken dem Partner gegenüber und überlegt sich, ob es nicht irgendwie angemessene Reaktion wäre, seine Bremsen zu manipulieren. Tut sie aber nicht. Also
da müssten wir die genauen Umstände
kennen. Für die Leute, die jetzt unsicher sind, das wäre natürlich nicht die angemessene Reaktion gewesen. macht sie aber nicht. Also da wird sie noch nicht zur Mörderin, aber es zeigt sich da schon so ein gewisser Jähzorn, der in ihr tobt und der, später im Laufe dieser Veranstaltung noch eine Rolle spielen wird. Mhm. Sie arbeitet dann ganz klassisch erst als Au-pair in Süddeutschland, also so der klassische Weg auch zum Spracherwerb und zum Ankommen erstmal in der neuen Kultur und dann Teilzeit in einer Eisdiele. Also da ist irgendwie Not am Mann und da steigt sie ein.
Weiß man, warum sie nach Deutschland gezogen ist? Also einfach, weil sie sich erhofft hat, dass sie mit ihrem BWL-Studium hier erfolgreiche Arbeit leisten kann?
Genau, das hat sie sich erhofft, also wirtschaftlich bessere Chancen als in Spanien. Ja. Allerdings war das vor der Zeit von Bachelor-Master, also vor der Zeit von europäischer Vergleichbarkeit, was das Studium angeht. Mhm. Und deswegen wird ihr Abschluss, inklusive natürlich auch der mangelnden Sprachkenntnisse, das bringt ihr halt hier nichts. Ne? Also ich meine, wir gehören ja zu den Unglücklichen, die Bachelor-Master-Studiengang studiert haben, also es war ja grauenhaft. Ach, du hast noch.
Ja, was?
Der feine Lehramt. Herr Pädagoge hier.
Ja, ist ja, ein ordnungsgemäßes Lehramt. Mit Grundstudium und Hauptstudium und sowas.
Ja, es ist Wahnsinn, dass das irgendwie ich von Lehrern umgeben bin. Daniel, der ja auch Lehrer ist und der heute auch, weil er Lehrer ist, nicht hier sein kann, weil er nämlich tatsächlich beruflich unterwegs ist und dann der nächste Lehrer, der hier einspringt, das ist wirklich grauenhaft.
Vielleicht muss Daniel auch arbeiten, korrigieren.
Ich sollte an meinem Umfeld arbeiten. Das ist naja. In diesem Eiscafé lernt sie einen Österreicher kennen, Holger H., der ist damals schon so 15 Jahre älter als sie. Der lebt zu der Zeit in Süddeutschland, es zieht ihn aber mittelfristig wieder zurück nach Wien. Wien ist ja auch eine sehr, sehr lebenswerte und schöne Stadt, kann ich verstehen, dass sie ihn dahin zurückzieht.
Nicht ganz Wanne Eickel, aber auch okay.
Ja, glaube ich somit. Also schon so eigentlich meine Lieblingsstadt in Europa. Also hartes Rennen mit Prag und London, aber ja.
Ja, Wien ist schön.
Auf jeden Fall ist klar, er wird zurückziehen, die beiden beginnen eine Beziehung, 15 Jahre Altersunterschied ist ja auch so, wer sind wir darüber zu urteilen, aber es ist irgendwie auch relativ normal, ne? Es ist jetzt nicht so ganz utopisch an den Haaren herbeigeholt. Er ist so ein bisschen so ein interessanter, auch widersprüchlicher Charakter, er ist nämlich Buddhist, / Hinduist, er fühlt sich irgendwie zu so asiatischen Religionen hingezogen, ist aber zugleich Waffennarr und auch Sammler, also hat relativ viele Feuerwaffen zu Hause und wohl auch so ein bisschen so ein jähzorniger Typ teilweise, was ja auch ein bisschen im Gegensatz oder im Kontrast zu den Lehren des Buddhismus steht. Aber die beiden, die führen offensichtlich eine ganz gute Beziehung. Es gibt eine relativ schnelle Heirat, schon nach einem Jahr heiratet man. Und 2005 geht es dann nach Wien, da macht man sich mit einer Eisdiele selbstständig, denn sie hat jetzt Erfahrungen gesammelt in der Eisdiele und das Ding nennt sich Schleckeria.
Oh nein.
Ja, das könnte auch ein Bordell sein. Ne? Also ich dachte bisher immer, schlechte Wortspiele sind so für Friseure. Ja,
ja, so ja, 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 ja.
Schnittstelle.
Nein, komm, da ist, ja.
Harem.
Ja.
Aber
herrlich.
Ja. Herrlich, herrlich ist geil. Herrlich finde ich richtig gut tatsächlich.
Ja, du sitzt übrigens metertief in der Scheiße, wenn jetzt gleich jemand da sagt, ich habe so einen Laden.
Aber Schnittstelle ist mein Geschäft.
Ja, genau.
Kaiserschnitt finde ich immer wieder gut.
Oh ja, Gott, das ist nicht im Ernst.
Das ist aber, wenn man so
jetzt wirklich? Ja gut, das ist Westerwald.
Das erklärt schon wieder einiges. Eine Rennrot, das
naja, ist... Ich hatte heute Morgen einen kleinen Rant, wo ich Fabian von meiner Reise durch den Westerwald erzählt habe. Und gut, ich werde nicht ins Detail gehen, weil möglicherweise sind hier Menschen aus dem Westerwald.
Aber also sind wir jetzt eigentlich gescheite Namenswahl, also Branding deines Geschäftes, das bringt schon was. Das bleibt dann auch im Gedächtnis bei den Leuten. Also wenn du...
Ja, ja, Schleckeria, das vergesse ich nicht so schnell. Ja. Das
ist... Richtig. Ich habe früher immer gedacht, so irgendwann mache ich ein Bestattungsunternehmen auf, weil gestorben wird immer. Und ich dachte so an Bon Voyage. Und dann so locker flockig zu Ostern 2-für-1 Aktionen und so.
Tu das auf jeden Fall. Das hört sich total gut an.
Okay,
mach gleich eine Pause im Businessplan.
Also wenn ich in meinem Wohnhaus nicht mehr zufrieden bin und den Job wechseln möchte, dann werde ich Bestatter.
Ja.
Also die beiden... Eröffnen die Schleckeria.
Ja, komm.
Die hat den Vorteil, dass sie auch darüber wohnen. Also tatsächlich ein Stockwerk über der Schleckeria wird gewohnt. Kannst du bitte aufhören, immer so zu grinsen, wenn ich Schleckeria sage?
Dann sag's doch einfach nicht. Sag über dem Eissalon.
In dem Eissalon?
Ja.
Der läuft wohl auch ganz gut. Also sie machen das offensichtlich ganz gut, was sie da auch immer tun. Und das Ding entwickelt sich.
Also der Laden läuft wirklich gut?
Prost. Ja, der läuft sehr, sehr gut.
Ja, okay. Trotz des Namens. Ja, oder gerade deshalb, man weiß es nicht so genau.
Was allerdings nicht gut läuft, ist die Ehe der beiden.
Sapalot. Ich wollte gerade schon sagen, als du sagtest, dass ihr Abschluss auch nicht anerkannt wird, das war doch mit Sicherheit was, das fand sie total gut. Ne? Also wenn du sie so beschreibst als kann so mit so Rückschlägen und so Zurückweisungen und Dinge nicht umgehen, dann war das mit Sicherheit auch nicht förderlich. Ne?
Ja, dazu ist tatsächlich nichts bekannt, aber ich denke nicht, dass ihr das jetzt die Freudentränen in die Augen getrieben hat.
Die wird nicht Hurra geschrien
haben. Absolut richtig. Ne? Aber das ist ja auch vollkommen normal. Du hast für so einen Abschluss geackert, wenn ich jetzt irgendwo nach Spanien ziehen würde und die würden mir ich würde mir dann sagen, ja, dein Abschluss ist hier nichts wert, dann würde ich auch mal in die Tischkante beißen.
Ich habe einen Sportmann Urologen aus Venezuela kennengelernt und der hat mir tatsächlich erklärt, dass sein Urologiewissen und sein Studium und das, was er alles kann, nicht in Deutschland anerkannt wird. Und ich habe auch immer gedacht, naja, der venezuelanische Schniepi ist ja jetzt nicht groß anders als der. Ne?
Also, das du weißt, weiß was ich meine. Nicht. Ich kann dazu nicht.
Ja, ich weiß das auch nicht wirklich, aber das ist meine Vermutung.
Meine Expertise mit venezuelanischen Schniepis hält sich doch sehr.
Geht mir genauso, aber.
Nee, aber grundsätzlich hast du recht.
Ja, ja, gut. Okay. Ja.
Ich weiß das noch von meiner Zeit beim Arbeitsamt, dass syrische Abschlüsse sehr, sehr gut nach Deutschland transferierbar waren, weil da vor dem Krieg alles online lief. Das heißt, die konnten immer sehr gut nachweisen, was sie geleistet haben an der Universität. Und ich glaube, das spielt auch eine große Rolle, dass du so eine Vergleichbarkeit hast, dass du weißt, okay, die haben das und das. Aber warum reden wir eigentlich über syrische Abschlüsse? Wir wollten jetzt hier mit
ja, ja, okay. Gut.
2007, also 2 Jahre nach Eröffnung dieses ominösen Eiscafés, scheiden die beiden sich schon wieder. Angeblich lag es natürlich an Holger, also er ist irgendwie öfter mal handgreiflich geworden und hat sie auch rassistisch beschimpft, sagt sie, also sie widerspricht sich immer so ein bisschen. Sie sagt dann einmal, dass er sie sehr, sehr schlecht behandelt hat und dann später sagt sie, dass sie sich sicher ist, dass er sie betrogen hat und dass sie deswegen die Scheidung wollte, weil sie diese Schmach nicht ertragen wollte, betrogen zu werden. Das ist so relativ schwer, einen tatsächlichen Grund oder Motiv rauszufiltern, weil so Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen ja auch niemals schuld an etwas sind. Ne? Also die schieben das dann immer, die drehen das dann immer so, dass, das weiß ich nicht, der Nachbar 5. Grades irgendwie schuld an irgendwas ist, aber sie bloß auf gar keinen Fall.
Ja.
Deswegen ist das alles so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen.
Das heißt aber, sie hat sich von ihm getrennt oder er von ihr?
Laut ihrer Aussage sie von ihm, aber wie gesagt, auch das ist schwer nachvollziehbar. Das Ganze ist allerdings ja keine richtige Trennung, es ist halt nur eine Scheidung. Geschäftlich bleibt man verbunden und er bleibt auch in dieser gemeinsamen Wohnung wohnen. Er sieht da gar keinen Grund, irgendwie auszuziehen. Ja, da so habe ich auch geguckt, als ich das gelesen habe. Also ich meine, aus wirtschaftlichen Zwängen, wenn es nicht anders geht, dann ist das eine Sache, aber aus weiß ich nicht, bewusst entscheidend mit dem Ex-Partner zusammenzuwohnen, ist schon irgendwie schräg, finde ich.
Ja.
Also würde ich jetzt so, glaube ich, anders
machen. Ja, aber ne, Leute sind Leute, die sind unterschiedlich, aber also ich kann mir das auch nur sehr, sehr schwer vorstellen.
Ja, also ich sag mal so, wenn die Ehe von gewissen Turbulenzen geprägt war und da wohl auch schon mal so das ein oder andere Geschirrstück geflogen ist, warum sollte man sich das dann über eine Beziehung hinweg antun?
Ja, wahrscheinlich machen die genauen Umstände, spielen ja eine Rolle. Ne? Es gibt ja auch Paare, die dann einfach irgendwann merken, so, das ist es nicht mehr, aber im Grunde genommen tut man sich, man tut sich nicht gut oder beziehungsweise man beendet die Beziehung, man findet Gründe, die Beziehung zu beenden. Aber es fliegen jetzt keine Teller und finden auch keine Handgreiflichkeiten statt. Also unter solchen Voraussetzungen fällt es mir natürlich wesentlich leichter, mir auch vorzustellen, zu sagen, so, okay, die Ehe funktioniert nicht mehr so, die Schleckeria läuft super. Ne? Jetzt hast du gelacht. Dann kann man das aushalten, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, die verpassen sich da gegenseitig die blauen Augen, dann wie willst du denn da noch abends ins Bett gehen ohne, also Katastrophe?
Ja, dieses Lachen, das war so ein pavlovscher Reflex, weil wir jetzt das Lachen mit der Schleckeria verknüpft haben auf jeden Fall. Deswegen, was ist da jetzt da? Dann kommt das automatisch. Ansonsten, ja, also so wie die Beziehung geschildert wird von Außenstehenden, ist das eigentlich so die Art von Beziehung, wo man denken sollte, wenn die getrennt ist, dann sollte man zusehen, dass man Land gewinnt. Und deswegen waren auf jeden Fall alle Freunde und Bekannte etwas irritiert, sage ich mal, dass da noch diese gemeinsame Wohnsituation aufrechterhalten wurde. Aber Holger fand das offensichtlich angenehm.
Er hatte zumindest einen kurzen Arbeitsweg.
Er hatte einen sehr, sehr kurzen Arbeitsweg, ja. Sie beginnt zu dieser Zeit aber schon immer öfter bei einem Freund zu übernachten. Also sie geht dieser Situation jetzt aus dem Weg, worauf Holger eifersüchtig reagiert, wo man also auch fragen kann, vielleicht unter welchen Gesichtspunkten diese Trennung stattgefunden hat. Also ging die vielleicht von ihr aus und er war damit gar nicht so einverstanden? Ist er deswegen da wohnen geblieben? Hat er noch eine Hoffnung gesehen? Hat sie ihm noch Hoffnung gemacht? Das weiß man alles nicht so, aber er reagiert auf jeden Fall ja eifersüchtig auf diesen neuen Kumpel, der da aktiv ist, bei dem sie auf einmal übernachtet. Und sie, wie gesagt, entgeht dieser häuslichen Enge, indem sie eben immer öfter bei jemand anderem schläft. Es gibt dann immer wieder Streitigkeiten, auch deswegen. Und am 27.04.2008, also so ein knappes Jahr nach der Scheidung, da eskaliert einer dieser Streits dann. Holger zieht sich zurück, spielt ein bisschen Computer. Der hatte wohl ein relativ großes Faible für Ballerspiele. Und sie hat sich gedacht, sie holt das mal so ins Real Life und hat, wie gesagt, er war waffennah, hat dann eine seiner Faustfeuerwaffen aus dem Schrank entwendet und während er so am Zocken war, ihm zweimal in den Hinterkopf geschossen und einmal in die Schläfe. So, erster Mord, relativ kaltblütig und auch irgendwie so ohne großartig drüber nachzudenken. Muss man auch erstmal hinbekommen, so ein Mensch, mit dem man irgendwie jahrelang zusammen war, verheiratet, so Bett und Tisch geteilt und die Schleckeria, dann einfach so kaltblütig zu erschießen, das ist schon auch so eine Sache, die mich immer wieder wundert, wie viele Leute das so den Schalter umlegen können.
Ja, die Frage ist ja wirklich, wie kurz ist denn bitte die Zündschnur? Also ne, natürlich ist das eine belastende Situation, aber dann zur Waffe zu greifen und zu sagen, ich schieße jetzt einfach zwei oder dreimal in den Kopf, das ist ja unvorstellbar.
Ja, ich glaube, bei ihr hat so eine Rolle gespielt, dass halt dieser neue Freund dann da ins Bild gekommen ist, dieser Manfred, der natürlich weit mehr ist als ein Kumpel.
Ja, ja.
Und dann quasi Holger von der Bildfläche verschwinden musste, weil der auf einmal natürlich Ärger gemacht hat. Ne? Der hat dann auch in der Wohnung gewohnt, das war ungemütlich. Das hat natürlich auch die Beziehung zu Manfred irgendwie behindert. Dann hat er sich auch noch herausgenommen, eifersüchtig zu sein. Dann musste der halt, und sie hat ihn halt einfach pragmatisch entsorgt, weil sie eben ja, jetzt nicht unbedingt so die Gefühlswelt von anderen Menschen in ihrem Horizont gesehen hat, sondern es für sie einfach darum geht, womit fahre ich am besten.
Ja, dann war das natürlich eine absolut kluge Entscheidung, weil also mir wäre auch keine andere Lösung eingefallen.
Nee, also da kann man es auch drehen und wenden, wie man will.
Ich habe gerade überlegt, also ich glaube, ich hätte das Ganze eher nachvollziehen können, wenn der Manfred gesagt hätte, ach guck mal, nicht der Manfred, der Holger. Der Manfred, der ist ja schon irgendwie ein bisschen doof, ne, wenn der mir meine nette Frau wegschnappt. Und zufälligerweise habe ich ja ganz viele Waffen. Also der, weißt du, der hätte ja auch dann zur Waffe greifen können. Normale Menschen tun das nicht so schnell. Ne, hat Holger sich auch gut entschieden. Aber ich verstehe, Ich verstehe sie überhaupt nicht. Also es ist doch Unsinn. Die hätte doch tausend andere Sachen machen können. Die hätte ausziehen können. Die hätte, was weiß der Geier, was machen können. Aber ich nehme doch, also andere Thema ist ja noch, wieso liegen die Waffen da rum? Also,
wie gesagt, er war sehr großer Waffennah und auch Sammler. Und er hatte die da schon auch in einem Waffenschrank verwahrt. Aber sie kannte halt offensichtlich die, oder wusste, wo der Schlüssel liegt und wusste, ja, wie das zugänglich ist. Ne?
Ja. Also ich bin ja jetzt auch kein Experte, aber ich glaube, in Deutschland musst du doch dann auch so einen Waffenschrank haben, der auch so gesichert ist, dass da eben nicht hin so ein Kunst rankommen.
Aber auch in Deutschland haben wir das ja schon gehabt. Also es gab diesen Schulamoklauf in Süddeutschland, in Baden-Württemberg vor Jahren. Ich weiß gar nicht mehr, der Täter, der hieß Tim. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Ort hieß, wo das war. Und da war es auch so, dass der Vater als Sportschütze eben relativ viele Waffen zu Hause horten konnte. Aber der Sohn halt einfach wusste, okay, die und die Kombination, also der Vater hatte nichts falsch gemacht in dem Sinne, der hatte die dem deutschen Gesetz gemäß aufbewahrt, Munition getrennt von Waffen, aber der Sohn kannte halt einfach den Zugangscode und so war es halt
in dem Fall auch. Ja gut, aber dann könnte ich mir vorstellen, dass du möglicherweise auch gehalten bist zu sagen, du musst glaube ich auch Waffen und Munition zum Beispiel getrennt voneinander lagern.
Ist so, ja klar.
Ja, jetzt mal Butter bei die Fische, also wenn du einen Waffenschrank aufmachst, ich habe doch keine Ahnung, wie die Dinger funktionieren.
Ja.
Du warst auch Zivildienstleistender?
Ich war auch Zivildienstleistender. Ja. Ich weiß, wüsste trotzdem, wie es funktioniert.
Ja. Ich nicht. So, und nee, weil ich gerade überlegt habe, also vielleicht hatte sie ja wirklich eine Idee davon, wie das funktioniert, weil der Holger hat ihr das vielleicht in einem romantischen Stündchen mal gezeigt. So, vielleicht hat sie aber auch gar nicht damit gerechnet, dass das Ding geladen ist. Keine Ahnung.
Ja, doch, damit und hat sie.
Doch, sie wollte das.
Ja.
Okay.
Also das ist,
die wollte nicht mal so erschrecken, so.
Nee, also das wäre eine interessante Verteidigungsstrategie gewesen. Ja. Ich wollte ihn einfach nur erschrecken.
Ja, also wenn der da sitzt, so, ich stelle mir das so vor, der sitzt da vor seinem Computer und ist da am Ballern und dann hält sie ihm von hinten plötzlich so eine Knarre an den Kopf und so.
Ja. Nee, es ging auch um einen Revolver. Also bei einer Pistole hat man ja öfter schon mal das Problem, dass vielleicht Leute, die nicht waffenkundig sind, die nehmen das Magazin raus und die wissen nicht, dass immer noch eine Kugel im Lauf ist. Also Es reicht nicht, das Magazin zu entnehmen. Du musst auch den Lauf einmal durchladen, damit die Kugel ausgestoßen wird.
Okay.
Dann ist die Waffe ungefährlich. Und das weiß man vielleicht nicht. Das hätte sie übersehen können, aber es ging um einen Revolver. Und da siehst du ja schon genau, ob die Kammer geladen ist oder nicht. Also das ist, da gibt es keine Ausreden. Sie hatte da auf jeden Fall einfach vor, ihn ja nicht nur zu erschrecken. So. Dreimal zu erschrecken, ja, genau. Und
ja.
Dreimal ist dann ja auch irgendwie so kein Unfall mehr. Oh, was ist mir da passiert, ne?
Ja, ist ein Argument.
Ja. Naja. Aber
auf der anderen Seite, weißt du, also auf dem Schulhof, ne, wenn sich da Kinder käbbeln, dann sage ich auch immer, haut nicht immer auf die gleiche Stelle, es gibt blaue Flecken. Ne? Also
das
man muss
so,
auch mal ein bisschen variieren. Vielleicht hat sie auch gedacht, drei Löcher an der gleichen Stelle sind doof.
Das ist so richtig schöner Oldschool-Unterricht. Ich hab mich neulich noch dran erinnert, da habe ich irgendwie so einen Bericht gesehen über so Schulhof und keine Ahnung, da gibt es ja so gefühlt, gab es an dieser Schule keine Auseinandersetzung, weil das alles direkt reguliert wurde und ich musste mich an meine Schulzeit erinnern und mein Gymnasium war neben so einer Hauptschule und wenn du rüber zur Hauptschule zum Kiosk gegangen bist, weil da gab es die leckereren Sachen, dann warst du automatisch in Konflikte verwickelt, weil für die Hauptschüler waren wir Gymnasiasten einfach alle Arschlöcher, so per se. Ne? Und,
da wurde erstmal ein Wegezoll erhoben.
Ja, genau. Und ich kann mich erinnern, dass ich einmal in so eine Konfrontation geraten bin und dann stand mir so jemand gegenüber und dann war so eine Traube um uns rum und dann kam der aufsichtsführende Lehrer und ich dachte so, okay, der beendet das jetzt und der sagt so, okay, aber nur Boxen.
Ja. Ja. Also, falls Vertreter von der Bezirksregierung hier sind, ich mache meinen Dienst vorbildlich. Jeden Tag.
Ja. Worüber sich Esti jetzt allerdings keine Gedanken gemacht hat. Also wir sind uns einig, sie hat vollkommen logisch gehandelt, den Partner zu erschießen. Es gibt keine andere Lösung.
Alternativlos.
Aber worüber sie sich keine Gedanken gemacht hat, ist, dass man so eine Leiche auch irgendwie entsorgen muss und dass das gar nicht so leicht ist.
Ach.
Jetzt fährt sie erstmal über Nacht zu Manfred. Sie will sich jetzt mit diesem Problem erstmal nicht belasten. Holger sitzt da tot in seinem Stuhl und blutet. Aber auch damit möchte sie sich nicht befassen. Bei Manfred zu Hause überlegt sie dann, was sie tun könnte. Und sie hat irgendwie Angst, dass Holger so viel bluten könnte, dass das Blut die Wohnung verlässt und ins Treppenhaus fließt und die Nachbarn irgendwie aufmerksam werden. Sie hat offensichtlich wenig Ahnung von dem Blutvolumen, was so ein Mensch mit sich bringt. Und sie war wohl auch sehr überrascht, wie stark der geblutet hat. Also sie hat ihm, wie gesagt, dreimal in den Kopf geschossen und war sehr, sehr überrascht, dass da sehr, sehr viel rausgekommen ist aus ihm.
Jetzt mal ehrlich, Leute, ihr habt doch auch gehofft, dass er den Satz beendet. Sie hat Angst, dass das Blut ins Eis tropft, oder?
Vielleicht wäre das das besondere Erfolgsgeheimnis der Eisdiele gewesen.
Okay, also das, ja, okay. Hat sie denn den Manfred davon erzählt, was sie gemacht hat?
Nee, Manfred ist total ahnungslos gewesen. Ja. Ah, ja. Sie ist dann am nächsten Tag nach Hause gefahren und hatte dann eine weitere grandiose Idee. Sie wollte dann die Leiche in der Wohnung verbrennen. Das hat aber nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ich erinnere mich an die allererste Folge, die wir aufgenommen haben. Also wirklich die allererste des Podcasts. Da sollten auch Leichen verbrannt werden. Und da hatte der Täter einen Scheiterhaufen im Wald errichtet von irgendwie 8 oder 9 Kubikmeter Holz mit Brandbeschleunigern. Und das hat nicht gereicht, um diese 4 Menschen, 5 Menschen restlos zu verbrennen. Also wir können daraus ableiten, es ist sehr, sehr viel. Man kann das nicht mal eben so zu Hause mit einer Flasche Spiritus machen. Also man muss da schon irgendwie ein bisschen was zur Verfügung haben, was man natürlich nicht hat als normaler Haushalt.
Das ist doch eine totale Scheißidee. Also, ja. Also selbst wenn es funktionieren würde, also im Sinne von Ziel erreicht, Holger ist weg, wie sieht denn das da aus?
Ja, es ist nicht so richtig durchgedacht. Auf jeden Fall versucht sie es und es passiert halt, was passieren musste. Holger brennt fröhlich vor sich hin und die Nachbarn rufen die Feuerwehr, weil natürlich Rauchbildung entsteht. Und sie kann die Feuerwehr abwehren, indem sie sagt, ihr ist da was im Backofen angebrannt. Also sie schaltet schnell und ja, das überprüft auch niemand. Die Feuerwehr sagt dann auch nicht so, ja, lass mal reingucken, vielleicht wir gucken mal nach, was da so los ist.
Okay.
Sie kommt also sehr, sehr gut da nochmal rum. Mhm. Jeffrey Dahmer hat es ja auch immer wieder geschafft, sich so aus den unmöglichsten Situationen rauszureden. Da sitzt man ja auch mit offenem Mund vor dem Fall. Auf jeden Fall schickt sie die Feuerwehr quasi weg und überlegt dann weiter und kommt dann auf die zündende Idee.
Ja.
Einfach erstmal nochmal 3 Tage bei Manfred verbringen.
Vielleicht, sowas muss auch wohl überlegt sein.
Vielleicht löst sich das Problem von selber, weiß man nicht. Überraschung, nach 4 Tagen Holger immer noch da. Ne? Und jetzt geht sie richtig in sich und fährt in einen Baumarkt, macht einen Crashkurs zur Benutzung von Motorsägen, kauft eine Motorsäge und zerlegt Holger in handliche Häppchen und mauert ihn in einer Wand im Keller der Schleckeria ein.
Moment. Da muss ich mal drüber nachdenken. Also, naja gut, der Nachbar von unten kann es ja nicht gehört haben. Aber wenn diese Schleckeria eingebunden ist in also da wird es ja links und rechts und oben und unten Menschen geben.
Ja.
So, ne? Und jetzt wohne ich auch in so einem Mehrparteienhaus und wenn ich plötzlich Motorsägengeräusche von meinem Nachbarn vernehmen würde. Und vielleicht ist mir auch aufgefallen, dass der Holger schon lange nicht mehr im Laden aufgetaucht ist.
Ja. Ja. Ich würde
im Garten gesehen habe ich ihn auch länger nicht mehr. Oder
ich würde auch 1 und 1 zusammenzählen, glaube ich. Und wenn dann auf einmal da eine neue Wand im Keller eingezogen ist, ne?
Ja. Die Frage ist, wer hatte den Zugang zu diesem Keller? Also war das vielleicht gar nicht so eine ganz dumme Idee?
Nee, das war wirklich auch so ein Keller von so einem Gemeinschaftshaus, wie man sich das vorstellt, mit so verschiedenen Kellerabteilen. Ihr Kellerabteil war der Keller Nummer 6. Und das war tatsächlich auch so, dass, ich habe da Bilder gesehen, dass man tatsächlich auch diese Kellerabteile einsehen konnte. Also du kennst das, dass das wie so ein Holzverschlag einfach ist.
Ja, aber nur mit so Latten, wo du im Zweifel durchgucken kannst.
Ja, genau.
Ja gut, aber mal ganz ehrlich, wie oft hast du denn schon durch die Holzlatten deiner Nachbarn geguckt? Ich noch nie.
Mich interessiert total, was die da stehen haben.
Echt?
Ja.
Mich überhaupt nicht.
Also ich kann dir bei mir im Haus, ne, ich kann dir jeden Keller, nein, weiß auch nicht, aber einige kann ich dir aufzählen.
Okay, sind da Sachen drin, die... Klären wir später.
Also die türkischen Nachbarn von nebenan, die haben so einen aufblasbaren Pool. Den finde ich geil.
Ja, interessiert mich nicht.
Aber mir würde auf jeden Fall auffallen, wenn da eine neue Wand wäre.
Ja.
Sagen wir es mal so.
Ja, ja.
Ja, also sie hat ihn dann da jetzt, wie gesagt, im Keller eingearbeitet.
Mhm.
Und Holger hat natürlich auch ein Umfeld. Der hat Freunde, der hat Familie, die fragen sich natürlich, wo ist er jetzt? Ne?
Ja, wo ist er denn?
Er war auch schon länger nicht mehr am Tresen gesehen tatsächlich und die fragen jetzt nach. Und sie hat eine relativ gute Ausrede. Sie sagt, dass er aufgrund seiner religiösen Neigung nach Asien ausgewandert ist und da die spirituelle Erleuchtung sucht. Und das glaubt auch erstmal jeder. Also das scheint etwas zu sein, was ihm jetzt nicht ferngelegen hätte.
Okay.
Und so akzeptieren das alle. Okay, der Holger, der ist nach Asien, der sucht die Erleuchtung. Und sie kann jetzt also Manfred als offiziellen Partner auch präsentieren. Mhm. Der ist auch wieder ein bisschen älter, also auch so eine ähnliche Kategorie wie Holger.
War Manfred schon mal bei ihr zu Hause?
Meinst du, weil es da irgendwie...
ja, also ich, ne, die hat versucht, den abzufackeln, die hat den da erschossen, die hat den zerlegt. Also das sieht nicht aus wie ein Neubau.
Also ich weiß auch nicht, sie hat das offensichtlich...
Da hat sie eine Wand eingezogen und gesagt, der Raum ist hier zu Ende. Das ist aber ein kleines Wohnzimmer.
Ja, gut. Das ist
teuer in Wien. Ne?
Das ist Vermietersache.
Ja.
Nee, also keine Ahnung, das...
ja, okay.
Also der war aber jetzt zu Hause, der wohnt dann auch zeitweise bei ihr zu Hause. Also irgendwie scheint sie das geschafft zu haben, diese Wohnung zumindest in so einen Zustand zu versetzen, dass einem da jetzt nicht unbedingt aufgefallen ist, dass sie dann Krematorium aufmachen wollte. Aber ich stelle mir das auch, also ich habe es, wie gesagt, als ich es gelesen habe, ich habe es mir auch bildlich vorgestellt, wie sie da versucht, irgendwie im Wohnzimmer lagerfeuertechnisch ihn zu verbrennen. Und ich weiß auch nicht, wie man das wieder reinigen möchte. Aber
ja, das kann, da ist mit Reinigen nicht getan. Also das hinterlässt doch Spuren. Also gerade wenn die den, wie hast du den angesteckt? Hast du den übergossen mit irgendwas?
Ja, genau.
Ja, da kannst du ja nicht nachher mit Meister Propper drüber gehen und sagen, das ist irgendwie, sieht aus wie neu.
Vielleicht hat sie den mexikanischen Meister Propper benutzt. Der heißt nämlich Mr. Musculo und ist auf jeden Fall nochmal viel, viel besser als unsere.
Ja, das habe ich auch mal gelesen.
Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, alle denken, er ist ausgewandert, Manfred ist jetzt der neue Mann an ihrer Seite und auch steigt finanziell in diese Eisdiele ein, deren Name schon viel zu häufig erwähnt wurde heute Abend.
Ich will deinen Flow ungern unterbrechen, aber warum weißt du, wie der mexikanische Meister Propper heißt?
Durch Aufenthalte in Südamerika und der heißt halt überall gleich und ich habe in Argentinien mal Meister Propper gebraucht?
Ja. Okay, die Geschichte will ich nachher hören.
Also ich sag mal so, der Abend begann mit einem Kauf von Meister Propper und endete damit, dass ich auf dem Küchentisch für eine Flasche Whisky auf der Brust tätowiert wurde.
Auch absolut logisch.
Das passiert in Argentinien, wenn du Meister Propper kaufst.
Ja. Okay, nach der Geschichte habe ich Angst, neben dir zu schlafen, falls jemand ein Bett frei hat. Ich mache auch keinen Dreck.
Gott sei Dank haben wir gleich getrennte Betten. Das ist ja. Ja, Steffen hat uns nämlich in seiner endlosen Weisheit ein Hotel organisiert, hier direkt um die Ecke quasi. Und das ist wirklich
jeden Cent wert.
Ja.
Ja.
Wie auch immer, diese Beziehung mit Holger, mit Manfred, die ist auch jetzt nicht so die allerglücklichste. Auch dem wirft sie vor, untreu zu sein und sie betrügen zu wollen und sie früher oder später auch verlassen zu wollen für eine andere Frau. Also sie ist offensichtlich auch so sehr, sehr unsicher. Also sie hat schon irgendwie Angst vor möglicher Konkurrenz und deswegen versucht sie im Laufe der Beziehung diverse Male Manfred zu vergiften. Das klappt aber nie, sie sagt das dann später aus und die Obduktion, die nachträgliche, die ergibt dann, dass seine Organe auch schon Schaden genommen haben durch ihre Vergiftungsversuche. Aber er stirbt halt nie, er ist halt immer mal krank, er ist halt ein kränklicher älterer Herr, ne? So und ja, aber er stirbt halt nie. Da kann man auch sagen, das ist eine toxische Beziehung.
Was will man da noch sagen, ne? ja, okay, ja. So, aber warum macht sie das jetzt nochmal? Einfach, weil es nicht so gut läuft.
Nee, weil sie ihm unterstellt, er würde
so,
sie,
ja,
also
okay,
sie,
ja.
Das ist noch nicht mal irgendwie erwiesen, sie unterstellt ihm das einfach und deswegen will sie ihn prophylaktisch halt vergiften. Also sie wollte bei ihrem ersten Freund, der nicht mit nach Deutschland wollte, ja auch schon die Bremsen manipulieren.
Okay,
ne?
Ja.
Und dann ist klar, dass sie natürlich auf Betrug vielleicht auch nicht so gesund reagiert, aber der ist halt auch nicht bewiesen, der Betrug, den unterstellt sie einfach
nur. Okay.
Sie sieht auch ein bisschen wahnsinnig aus, oder?
Nee, finde ich nicht.
Findest du nicht?
Nee.
Na gut.
Also wir standen heute Nachmittag ja schon mal vor dem Bild. Ich kenne den Fall übrigens nicht. Fabian hat vorher gefragt, ob ich irgendwas wissen möchte. Nein, will ich nicht. Ich habe gedacht, dieser Haarsträhne an der rechten Seite, die sieht so ein bisschen elfisch aus, aber ansonsten, ich finde also, nicht, dass sie wahnsinnig aussieht.
Ich glaube, das hätte ihr sehr geschmeichelt, wenn du sie als elfisch beschrieben hättest, denn wie gesagt, ihre größte Sorge vor Gericht war, wenn ich eines Tages wieder rauskomme, ob ich dann noch diesen Arsch habe, der alle verrückt macht.
Okay. Ich möchte sie aber auch nicht so gerne kennenlernen.
Da sie halt nie wieder rauskommt, ja, aber da sie halt nie wieder rauskommen wird, wird ihr Hintern, glaube ich, ihr letztes Problem sein. Aber okay, gut. Es ist die Nacht vom 21. auf den 22.11.2010. Manfred und Estibaliz haben einen wunderschönen Tag zusammen verlebt. Auch so ein bisschen romantisch, was gegessen, Wiener Prater und so, also durchaus schöne Sachen. Mhm. Bist du da mal gewesen, mit diesem Riesenrad
gefahren? Ja, tatsächlich. Ja? Zur Europameisterschaft 2008.
Ich finde es so eine Reise in der Zeit, weil dieses Riesenrad auch so ein bisschen oldschool ist, ne? Aber es muss einfach mal gemacht haben.
Das Geile war, zur EM 2008 war das Riesenrad geschmückt wie Peter Cech, der damalige Nationaltorwart von Tschechien.
Tschechien ist leicht zu merken, ja.
Ja, ich wollte dich testen. Und dann hatte der ganz viele Arme und dann hat er sich so...
Ach krass, geil.
Ja. Da gab es ein Spiegellabyrinth, da mussten sie uns nachher rausholen, weil wir nicht mehr rauskamen. Es gab nicht nur Wasser an dem Tag.
Ja. Wechseln wir das Thema.
Sonst okay, die haben einen schönen Tag. Ja,
es heißt immer, also neulich kam irgendwie eine Nachricht, dass wir im Podcast so oft alkoholische Getränke verherrlichen. Und deswegen werde ich jetzt einfach gar nichts dazu sagen, dass du hier schäm dich, Steffen.
Ja, das ist lange her.
Naja, man verlebt diesen Tag gemeinsam. Wie gesagt, es gibt auch was zu essen. Man hat irgendwie so ein bisschen diese Freizeitgestaltung gemeinsam. Und als Manfred schlafen geht, ist klar, dass er sterben muss für eben diesen vermeintlichen Betrug und weil er sich einfach nicht vergiften lassen möchte.
Was erlaubt er sich?
Absolute Frechheit. Mhm. Und jetzt hat sie aber gelernt vom ersten Mal. Also der schläft, der scheint offensichtlich sehr tief zu schlafen, denn er wacht nicht auf, während sie Wände und Boden des Zimmers mit Folie auslegt. Also das ist wirklich wie in einem ganz, ganz schlechten Film. Schatz, warum ist denn der Raum in Folie eingepackt? Ach, das macht man heute so.
Aber er hat das ja nicht mitbekommen.
Er hat es nicht mitbekommen, also sie hat das offensichtlich sehr leise getan.
Ich nehme an, er ist auch nicht mehr aufgewacht.
Er ist auch nicht mehr aufgewacht, denn auch er bekommt einfach mal pragmatische 3 Kopfschüsse. Das hat sich schon mal als zielführend erwiesen.
Hat gut geklappt.
Und jetzt muss man halt nicht mehr putzen, denn es ist ja überall Folie. Und die Entsorgung, die hat man ja auch schon einmal geklärt. Also Kettensäge, Keller, einbetonieren, zack. Ja. Warum ein bewährtes System ändern?
Ich wollte gerade sagen, never change a running system.
Dieser Keller wird immer kleiner, weil, wie gesagt, da eine neue Wand eingezogen wird. Ja, sehr gerne. Ja, das ist auch wieder so eine Sache. Ne? Also Schüsse, weiß nicht, da kann man vielleicht sagen, keine Ahnung, das war im Fernsehen oder das war ein Geräusch von draußen, aber es ist eine gute, man hätte das hören müssen in so einem Mehrfamilienhaus, auch wenn sie irgendwie die Waffe gedämpft hat. Man denkt ja immer, Schalldämpfer, das macht so dieses, im Film macht das immer so, piu, piu, aber in Wirklichkeit ist das trotzdem sehr, sehr laut. Es hat offensichtlich niemand gehört, aber ich frage mich tatsächlich eher, wie Steffen eben, wie zum Geier kann da einfach niemand die Kettensäge hören. Ne? Also, das war keine elektrische, genau, da hat gerade jemand gemurmelt, elektrisch, das war eine richtige. Und als ich noch auf dem Dorf gewohnt habe, hier 6 Kilometer weiter in Niedertresseldorf, da hat der Nachbar öfter mal die Kettensäge tanzen lassen, da hat er aber irgendwelche Bäume gefällt, aber in so einem Mehrfamilienhaus in der Stadt, da würde mich das irritieren auf jeden Fall.
Ja, vor allen Dingen in...
Bitte?
Ja, aber weiß nicht, wir haben Halloween hinter uns gebracht und irgendwie hat sich das ja so eingebürgert, dass auch zu Halloween irgendwelche Böller geworfen werden. Und ich weiß auch, dass ich im Wohnzimmer saß und eben diese Knallgeräusche gehört habe. So, und möglicherweise, weiß ich nicht, war das ja wirklich, dass die Leute gedacht haben, naja, draußen wird wieder geknallt oder irgendwer, was auch immer. Also ich weiß auch nicht, ob ich sofort so Schüsse identifizieren könnte, wenn ich die hören würde.
Könntest du.
Ja?
Ja.
Okay.
Naja, es konnte in diesem Haus offensichtlich keiner. Vielleicht dachten die Leute auch, sie schneidet Eisskulpturen für ihr Geschäft. Das kann natürlich sein.
Ja.
Da hat der junge Mann da aus der weiß ich nicht wievielten Reihe, ich sehe nur die erste und die zweite Reihe gut, da hat er vielleicht einen Punkt gehabt. Ja, dadurch, dass die Leichen eben einbetoniert waren, da steigen die Verwesungsgase halt nicht so raus. Sie hat Ja, sie hat die auch noch in irgendwelche Tüten eingeschlagen, die einzelnen Teile, und diese in Tüten eingeschlagenen Einzelteile in Blumentöpfe gesteckt, diese Blumentöpfe zubetoniert und das dann eingemauert. Also das ist so ein Ding, wo Archäologen dann irgendwann in 300 Jahren mal gedacht hätten, was zum Teufel ist hier passiert? So. Ja. Also sie war da schon sehr, sehr...
Meinst du beim Anblick des Eisalon-Namens, oder?
Nee, also bei so einem Fund dann irgendwie. Also sie war da offensichtlich schon sehr, sehr kreativ.
Ja, gut, aber ich weiß jetzt auch nicht, wenn vorher schon so ein Verbrennungsversuch stattgefunden hat, ob das irgendeine, also es wird mit Sicherheit irgendeine Auswirkung auf die Verwesung haben.
Ich weiß nicht, was sie eventuell noch gemacht hat, das ist nie irgendwie so genau besprochen worden. Man weiß halt nur, dass sie diesen Marathon an Einmauerungs- und Einpackversuchen gemacht hat. Ich weiß von anderen Fällen, wo... beispielsweise diesem Geruch so vorgebeugt wurde, dass dann so Leichenteile mit Pfefferspray behandelt wurden, dass dann zum Beispiel, das verhindert wohl so ein bisschen die Zersetzung durch Bakterien, und das verhindert, dass Tiere dran gehen, und so kann man beispielsweise den Gestank auch so ein bisschen eindämmen. Katzenstreu. Danke, ich bin immer für Tipps dankbar.
Haben Sie da Erfahrung?
Ja, aber auch Manfred... hat natürlich eine Familie, die sich langsam fragt, wo er denn geblieben ist. Und sie sagt halt immer, sie weiß es nicht, und meldet ihn dann auch schließlich bei der Polizei vermisst. Also sie muss dann diese Scharade aufrechthalten und sagen, er ist vermisst, ich weiß es auch nicht, und ihn auch vermisst melden. Und natürlich, wie das bei ihr so ist, bahnt sich da auch schon eine neue Beziehung an. Die eine Liane losgelassen, die nächste wird anvisiert.
Oh mein Gott.
Roland, auch da gibt es schnelle Ehepläne. Und Roland ist im Nachhinein, glaube ich, relativ dankbar, dass die... zumindest nicht in Freiheit vollzogen werden, denn er hat sie trotzdem geheiratet, aber egal, da kommen wir nachher zu. Sie hat jetzt ein bisschen Pech, die Polizei sucht nach ihrem verschollenen Ex-Mann, aber ja, wir wissen, erwachsene Menschen haben so das Recht, sich aufzuhalten, wo sie möchten, und da wird dann vielleicht auch nicht so super hardcore gesucht, wie wenn jetzt ein Kind verschwindet. Aber im Keller dieses Hauses stehen Umbauarbeiten an.
Das war
und unangenehm. So müssen die Arbeiter, die da zu Werke sind, diverse Wände durchbrechen. Und denen fällt jetzt erstmal auf, okay, die eine Wand, die ist eigentlich viel dicker, als sie überhaupt sein sollte. Okay, reißen wir trotzdem ein, und dann kommt denen halt ein Kieferknochen entgegen. Die gehen hoch aufs Trottoir, auf den Bürgerstein, und reden mit ihrem Vorarbeiter, sagen dem, ey, wir haben da gerade eine Wand eingerissen, da ist eine Leiche einbetoniert gewesen, was sollen wir machen? Der sagt natürlich, ruf die Polizei, und dieses Gespräch bekommt sie zufälligerweise mit. Sodass sie weiß, okay, das Ding ist aufgeflogen, der Keller kann mir zugeordnet werden, ich werde jetzt erwischt, und sie entnimmt ihrem Konto 10.000 Euro, die sie schnell flüssig hat, und haut ab, sagt ihrem Roland, ihrem neuen Partner, sie müsse schnell nach Barcelona, ihr Vater ist schwer krank und der soll bitte keine Fragen stellen, und sie haut ab. Natürlich rufen in der Zeit die Bauarbeiter die Polizei, direkt lässt sich der Keller zuordnen, die tragen diese Wand weiter ab und merken dann, das sind irgendwie zwei Leichen, die wir hier gefunden haben, nicht nur eine, wobei von der einen nur Teile gefunden werden. Wo sie den Rest entsorgt hat, weiß man nicht, hat sie auch nie gesagt. Und so entsteht so ein kleines Katz-und-Maus-Spiel. Sie überlegt sich, dass Paris ein gutes Ziel wäre, da würde man wahrscheinlich nicht nach ihr suchen. Und sie bucht telefonischen Flug nach Paris von Wien aus. Da hat die Polizei aber irgendwie schon Lunte gerochen und hat am Wiener Flughafen diverse Leute postiert, die dann nach ihr Ausschau halten sollen. Das wittert sie aber irgendwie, sodass sie in allerletzter Sekunde sich entscheidet, nicht zu fliegen, sondern einen Taxifahrer dafür bezahlt, dass er sie von Wien nach Italien fährt. Also sie gibt ihm da relativ viel von ihrem Geld und sagt, fahr mich mal nach Italien. Und während dieser stundenlangen Autofahrt erzählt sie ihm, dass sie vor einem gewalttätigen Ehemann flüchten muss, der sie verfolgt und der immer wieder auch sie in Frauenhäusern findet und sehr, sehr gewalttätig ist. Und sie bringt dadurch diesen Taxifahrer dazu, dass der in Italien erstmal ein Hotelzimmer auf seinen Namen für sie bucht. So dass es zwar eine europaweite Verhandlung nachher gibt, aber die natürlich nicht greift, weil sie unter einem falschen Namen, keine Ahnung, Bruno Rossi, sage ich jetzt mal, so typische italienische, und dann eben sie nicht gefunden wird. Sie weiß aber auch, dass sie da nicht ewig bleiben kann. Und so trampt sie und fährt sie mit dem Zug von Triest, das ist da, wo sie angekommen ist, nach Udine. Und in Udine lernt sie einen Straßenkünstler kennen und erneut erzählt sie dem irgendwie ihre Geschichte vom gewalttätigen Ehemann und von der Flucht durch Europa und hat wiederum Glück, dass der sie bei sich aufnimmt. Also sie hat dann halt auch offensichtlich so eine trotzdem eine Art, mit der sie Menschen gewinnen kann für sich.
Ja.
Und ja, der lässt sie dann auch so ein paar Tage bei ihr wohnen, bei sich wohnen. Aber ihr Verhalten findet er dann irgendwie komisch. Also sie verhält sich irgendwie seltsam, sie ist irgendwie sehr, sehr gierig auf Nachrichten, die diese Leichenfunde in Wien betreffen. Und er ist der Meinung, dass sie nicht weglaufen soll vor ihrem gewalttätigen Ex-Mann, sondern halt irgendwie so ja, den konfrontieren. Und so ruft er dann irgendwie die Polizei und die nehmen sie dann halt fest und stellen fest, okay, das ist die in Österreich gesuchte junge Frau.
Ja, ich habe mich gerade gefragt, aber weißt du, ob irgendwie auch mit einem Foto oder so nach ihr gesucht wurde?
Ja, ja, klar.
Ja. Ich meine, also ich habe immer das Gefühl, so, dass ist ja immer nur eine Frage der Zeit, bis solche Fluchten dann enden.
Ja, gerade heutzutage, wo ja wirklich an jeder Straßenecke es irgendwelche Überwachungskameras gibt, die dann teilweise auch ja, mit Gesichtserkennungssoftware, gut, jetzt hier in Deutschland ist das datenschutztechnisch nicht so, aber in England beispielsweise ist dieses Überwachungsnetz sowieso viel stärker ausgebaut.
Ja.
In großen Städten auch aufgrund von Gewalttaten, auch in Spanien beispielsweise, in Frankreich, gibt es eine viel stärkere Überwachung und du kannst im Prinzip so ohne Spuren zu hinterlassen ja gar nicht mehr weg. Ne? Bargeld ist natürlich ein guter Anfang, aber 10.000 Euro halten dich jetzt auch nicht unbegrenzt über Wasser.
Ja.
Naja. Naja, und so ist sie 2 Wochen aber immerhin auf der Flucht, das ist ja schon mal auch eine Zeit. Ne? Sitzt dann kurz in Udine auch in Untersuchungshaft, aber wird dann relativ schnell nach Wien ausgeliefert. In der Untersuchungshaft wird festgestellt, dass sie schwanger ist von Manfred, von ihrem neuen, nicht Manfred, der von ihrem neuen Gefährten. Von
Roland.
Ja, und der steht auch während des Prozesses zu ihr, der heiratet sie in Haft und ja, das ist auch total geisteskrank, wenn man das so drüber nachdenkt, ne? Dass der auch weiß, die hat ihre beiden Ex-Partner umgebracht. Eine gute Idee, die zu heiraten. Aber auf der anderen Seite, sie ist im Gefängnis, sie kann ihn nicht umbringen.
Das ist richtig.
Und in so einer Besucherzelle wird man keinen Mord begehen. Es gibt ja auch dieses Krankheitsbild, was häufig bei Frauen zu finden ist, oder primär bei Frauen, die sich zu Häftlingen hingezogen fühlen.
Ja.
Und da geht es dann tatsächlich um Kontrolle. Also ich hab da einen Bericht gesehen, dass es einfach darum geht, ja, wenn der halt in lebenslang sitzt oder in der Todeszelle, dann weiß ich halt, wo der ist. So, ich muss mir keine Sorgen machen, dass der mit seinen Freunden saufen ist oder bei einer anderen Frau. Ich weiß,
wo
der.
Ja, aber ganz ehrlich, was ist denn das auch für eine, also was hast du denn für eine Erwartung an eine Beziehung?
Ja, das sind ja auch keine Leute, die ganz gesund sind. Das muss man ja auch.
Ja.
Also ich bin da nicht hundertprozentig drin, aber Theresa, unser letzter Podcast-Gast, die ja Psychologie studiert, die hatte dann mal irgendwie das aufgedröselt, dass das auch oft mit Missbrauch in der Kindheit einhergeht. Also es sind Leute, die natürlich sowieso schon ein gewisses Päckchen zu tragen haben. Und so ist vielleicht auch ihr neuer Partner jemand, der ja einfach den Gedanken charmant findet, einen Partner an sich zu haben. Und ob der jetzt im Knast sitzt lebenslang, ist halt egal. Das Kind wird im Gefängnis geboren, sie verliert aber direkt ihre Mutterrechte quasi, ihre Rechte am Kind. Das geht an ihre Eltern nach Barcelona, wird von denen adoptiert und wächst da auf, wahrscheinlich auch besser als in einem österreichischen Gefängnis. Es gibt ja so Mutter-Kind-Gefängnisse auch hier in Deutschland, wo dann Kinder bis zu einem bestimmten Alter dann tatsächlich auch mit inhaftiert sind. Da bin ich immer nicht so ganz sicher, ob ich es schön oder traurig finden soll tatsächlich. Aber ja.
Oder aber wenn sie es an Netflix oder ähnliches verkauft, hat er wenigstens Kohle davon.
Das ist richtig. Ich weiß nicht, wie die Gesetzeslage da in Österreich ist. Es gibt ja gerade diesen sehr umstrittenen Fall vom Maschsee-Mörder. Das ist so ein Mensch, der in Hannover eine Gelegenheitsprostituierte sehr brutal ermordet hat und der gerade versucht, mit seiner Marke Maschsee-Mörder Kasse zu machen und Merchandise verkauft und so weiter und so weiter. Und das ist in meinen Augen unglaublich ekelhaft. Und in Amerika gibt es ein Gesetz dagegen, was einfach besagt, dass Mörder nicht von ihrer Tat monetär profitieren dürfen. Das Son of Sam Law, der Son of Sam war ein Serientäter und das war der erste, der ein Angebot bekommen hat im Gefängnis, dass seine Taten verfilmt werden sollen für $200.000 und da hat dann der amerikanische Staat gesagt, so fick dich, du wirst hier kein Geld verdienen mit solchen Taten und das finde ich ist hier auch dringend notwendig. Ich weiß nicht, wie es in Österreich wie gesagt ist. Aber es gibt unzählige Verfilmungen und Bücher über ihre Tat. Also sie hat schon eine gewisse Berühmtheit erlangt, so in diesem True Crime Kreisen, und das wird ihr, glaube ich, auch sehr gut gefallen. Also sie wirkt auch gerne mit an Dokus, sie gibt auch gerne O-Töne und so. Sie sitzt natürlich im Gefängnis, sie wird das auch niemals verlassen. Also sie hat lebenslang, bis lebenslang halt wirklich bekommen, was dann auch nach der Revision bestätigt wurde. Also sie hat da Einspruch gegen eingelegt, wird aber das Gefängnis nicht mehr verlassen.
Ja. Ja, das ist ja auch im Grunde genommen die einzige richtige Urteil, so würde ich spontan sagen.
Ja. Definitiv. Also es hat sich natürlich die Frage gestellt, ob sie überhaupt schuldfähig ist. Da wurde dann bei der Evaluation diese narzisstische Persönlichkeitsstörung eben festgestellt, aber die Schuldfähigkeit bejaht und starke psychopathische Anteile halt gefunden. Es gibt so eine ganz bekannte deutsche Rechtspsychologin, Nachla Saimé, die hat da auch ein Gutachten zugeschrieben, und die hat eben da diesen starken psychopathischen Anteil auch extra hervorgehoben, der da eben zum Tragen kam bei ihr und zu diesen Taten dann eben auch geführt hat. Ja, sie gibt dann eben, wie gesagt, an, dass die Männer sie einfach schlecht behandelt haben. Ihr Vater war schon ein Tyrann und hat sie geschlagen und schlecht behandelt. Und sie hat sich schon eine schlechte Vorprägung, was so das Männerbild angeht. Aber das sind eben Sachen, die man alle im Endeffekt nicht nachvollziehen kann. Die toten Männer können sich natürlich nicht mehr wehren oder rechtfertigen. Ne? Und wie gesagt, das ist so ein typisch narzisstisches Störungsbild, dass die Leute eben keinerlei Schuld bei sich sehen, sondern dass immer alle anderen schuld sind.
Ja, ja.
Aber so findet dann diese Geschichte ihr Ende, und auch die Schleckeria findet so ihr Ende. Ja,
als sie das Gespräch draußen vor der Tür mitbekommen hat, gehe ich auch davon aus, dass der Laden kurzfristig schließen musste.
Vermutlich,
Heute verkürzte Öffnungszeiten.
Das ist natürlich auch maximales Glück, dass sie das mitbekommen hatten. Es gibt dann auch so Fälle, wo das Glück wirklich mit den Dummen ist, wo dann die Leute erstmal der ganz bekannte Göhrde-Mörder, ja, ist auch so ein deutscher Serienmörder, wo man auch der Meinung ist, der ist für viel mehr Morde verantwortlich, als er letzten Endes, als ihm angelastet werden können. Und da war es so, dass bei einer Hausdurchsuchung die Polizei einen Raum gefunden hat, den sie nicht betreten konnten. Seine Frau hatte auch keinen Schlüssel, den hatte nur er. Und die Polizei hat ihn dann angerufen und hat gesagt, ja, Herr Wiechmann, wir durchsuchen gerade Ihr Haus wegen dringendem Tatverdacht, können Sie mal vorbeikommen, das Zimmer oben aufschließen. Und er, ja, ich komme natürlich, und hat sich dann natürlich vom Acker gemacht. Ne?
Ja.
Das sind dann diese...
Das ist jetzt nicht so ein ganz smarter Move.
Aber das Glück ist halt manchmal mit den Dummen. Ne? Und in dem Fall war es halt so, aber es hat ihr ja nur 2 Wochen Aufschub gebracht.
Ja, wollte gerade sagen, also klar, wenn sie es in dem Moment nicht mitbekommen hätte, dann wär der Spuk früher zu Ende gewesen. Aber wie du schon sagst, im Grunde genommen geht es um 14 Tage. Na, sie hat Gott sei Dank in diesen 14 Tagen nicht noch irgendjemanden auf dem Gewissen. Also
Es bleiben natürlich Fragen offen. Wie kann es sein, dass die Angehörigen der ersten beiden Männer sich so schnell haben abspeisen lassen mit, der ist verschwunden und der ist nach Asien gegangen? Also hätte man das stärker hinterfragen müssen. Mhm. Und dann eben die Frage, die jetzt auch hier im Publikum zu Recht mehrfach aufgekommen ist, warum zum Geier hat keiner die Schüsse oder die Motorsäge gehört? Ne?
Ja.
Und auch dieser vermeintliche Wohnungsbrand, wo sie dann gesagt hat, hier ist da was im Backofen angebrannt. Als Feuerwehr hätte ich dann vielleicht schon gesagt, so, lassen Sie mich mal nachgucken, um sicher zu gehen.
Ja.
Und dann hätte man da irgendwie den kleinen Scheiterhaufen gesehen. Ne?
Ja, und ja, das ist auf jeden Fall komisch, weil ich denke, so Feuerwehrleute, die haben ja auch einfach eine Erfahrung, die wissen möglicherweise, wie das riecht und aussieht, wenn irgendwas im Ofen verbrannt ist.
Gut, vielleicht riecht das ganz ähnlich, ich weiß es nicht.
Ja, vielleicht. Ja, ein bisschen drüber nachdenken. Ja, so, und also es gab mal eine Zeit, wo meine Tochter unheimlich gerne diese Feuer- und Flamme-Sendungen geguckt hat, aber nur mit Mama und Papa zusammen natürlich, weil er sehr gespannt. Und ich meine auch, dass in irgendeiner Folge dann die Feuerwehrleute auch immer gesagt haben, so nach dem Motto, selbst wenn Bewohner gesagt haben, nee, ist alles in Ordnung, dass die gesagt haben, und wir gucken trotzdem mal eben nach. Ne? Also
ja, so, ich denke, wir sind durch mit Fall 1, bereit für die Pause zu Fall 2. Und nach der Pause erzählst du uns erstmal, was Feuer und Flamme ist. Ich habe da wirklich keine
Ahnung.
Kennst
du das nicht?
Ich kenne das nicht. Ich kenne Flitze Feuerzahn, der kleine.
Den kenne ich nicht.
Du kennst nicht Flitze Feuerzahn?
Nein.
Meine Güte, was hast du
für eine. Ist das so ein Siegerländer-Ding, oder?
Nein. Was hast du für eine traurige Kindheit gehabt?
Ja, immerhin waren wir uns einig, dass Pitje Puck ziemlich cool ist.
Pitje Puck ist cool, aber Flitze Feuerzahn ist so ein kleiner Drache, der Feuerwehrmann werden möchte.
Echt?
Ja, Mann. Nicht. Na, das ist auch wahrscheinlich. Ja, heute Nacht wird Nee, aber Steffen hat, sucht ganz andere Sachen. Habe ich aber eben bei YouTube gefunden, dein Götz-George liest Charles Bukowski ist bei YouTube verfügbar.
Ja? Okay.
Und Götz-George, so schließt sich der Kreis, stand nämlich hier schon auf dieser Bühne und das macht mich total, auch wenn es irgendwie schon 800 Jahre her ist, das macht mich total stolz, dass wir uns die Bühne quasi teilen. Ja. Und ich finde es total cool, dass ihr hier hingekommen seid, weil ich finde so liebevolle kleine Spielstätten wie die hier, die müssen unterstützt werden und die verschwinden immer mehr von der Bildfläche. Deswegen danke an euch alle, dass ihr hier irgendwie so ein paar Euro sonntagsabends in die Hand genommen habt, um sowas hier am Laufen zu halten.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ihr habt das bei dem ersten Besuch hier im Heimhof-Theater auch schon gesagt, aber der Bereich hinter der Bühne ist einfach auch absolut großartig, weil der gepflastert ist und dekoriert ist mit Plakaten aus den letzten 60 Jahren, 50 Jahren oder so. Also es ist absolut, absolut faszinierend. Da drüben hängen Plakate, dass irgendwelche, die schönsten Lieder aus dem alten Russland, irgendwie 1959, Eintritt eine Mark.
Sehr, sehr Schiarow.
für schwer kriegsbeschädigte 50 Pfennig und so.
Also, mit Shuttlebus nach Niedertresseldorf.
Ja, völlig abgefahren. Die hatten früher hier einen Busverkehr, wo man dann wirklich aus den umliegenden Ortschaften mit dem Omnibus hier hinfahren konnte.
Ich finde es schön, dass du verliebt bist ins Heimhof-Theater.
Absolut.
Ich werde die Toilette aufsuchen und dann machen wir gleich nach der Pause mit Teil 2 weiter.
Ich freue mich.
Danke euch allen.